Und ich verspreche euch eins, ich werde heute Abend nicht einen auf cool machen. Aus dem ganz einfachen Grunde, A, bin ich nicht. Ja, ich bin so, wie ich bin der Uwe und nicht mehr und nicht weniger. Mal so ein, zwei Sätze zu meiner Person. Ich bin 52 Jahre alt. Ich bin mit meiner Frau Pia dieses Jahr 30 Jahre verheiratet. Das kam jetzt von den Berufsjugendlichen, habt ihr gemerkt. Und ja, ich gehöre mit zum Pastorenteam dieser Gemeinde und leite den Standort dieser Gemeinde in Oberhausen. Und wenn ihr nachher noch irgendwelche Fragen zu mir und zu meiner Person habt, dann dürft ihr mich gerne löchern. Ich glaube, da wird sicherlich hinterher noch Zeit dafür sein. Ihr habt ja jetzt gerade schon geraten, was das Thema dieser Predigt ist heute Abend. Und ich fand das sehr spannend, was dann jetzt gerade so dabei rauskam, weil ich hatte dieser Predigt von heute Abend eigentlich noch gar nicht wirklich einen Titel gegeben. So, im Vorfeld zu diesem Abend hier habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht, was ich denn hier heute auch nur sagen möchte. Und einer der Gedanken war, wisst ihr, es ist manchmal gar nicht so leicht zu erfassen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und ihr alle habt ein Bild von Gott in euch drin, wie ihr euch Gott vorstellt oder beziehungsweise wie auch Gott in euch geprägt ist. Das hat jeder von uns. Und wir haben jetzt gerade gemeinsam gesungen, lehre mich immer mehr zu verstehen, wer du bist. Hast du das ernst gemeint? Aber jetzt wird es auf einmal ganz still, ne? Frag dich mal, ob du das ernst gemeint hast, Gott wirklich mehr kennenzulernen, wie er wirklich ist. Und ich kann euch sagen, das wird eine spannende Reise, weil das auch für mich immer noch eine spannende Reise ist. Und ich habe ich stehe meistens morgens auf Kanzel, ne? Deswegen, also ich habe für heute mal dieser ganzen Geschichte den Titel gegeben, wie der Vater, so die Kinder. Ziemlich beste Freunde oder wie gut kennst du Gott? Also als Jesus seine Jünger etwas gelehrt hat, ich komme zwischendurch einfach mal zu euch runter, ich habe das Gefühl, ich bin so auf Distanz, das mag ich nicht so. Als Jesus seine Jünger gelehrt hat, nachdem sie ihn gefragt haben, lehre uns beten. Also das Gebetsleben von Jesus muss irgendwie so attraktiv gewesen sein, dass die Jünger das so klasse fanden, dass sie gesagt haben zu Jesus, hey, lehr uns beten. Irgendwas muss sie so angesprochen haben, dass sie gesagt haben, ey, das möchte ich auch. Und dann hat er gesagt, ihr sollt so beten. Und der erste Satz, den er ihnen gesagt hat, Vater unser im Himmel. So, mit diesem Satz alleine, Vater unser, ist ja schon mal irgendwo so ein Grundstock gelegt, nämlich ein Vaterbild. Jetzt weiß ich nicht, was das so bei euch auslöst. Bei dem einen oder anderen ist Vater ein total super Bild und bei dem anderen überhaupt nicht. Stell fest, dass wir heute in einer Gesellschaft leben. Ich habe viel mit Brautpaaren zu tun, weil ich mich auch unter anderem darüber finanziere, indem dass ich Trauungen mache. Und dann frage ich auch immer so Leute, hey, wie sieht es denn mit euren Familien aus? Und dann stelle ich fest, Patchwork ist heute die Regel und nicht die Ausnahme. So, und dann trifft man immer mal wieder auch auf Leute, die dann sagen, Mensch, also mit meiner Familie brauchst du mir eigentlich nicht kommen. Und ich möchte euch mal so in drei ganz kurze Situationen aus meiner Jugendzeit mal mit reinnehmen, wie so ein Vaterbild von dem, was du von deinem leiblichen Vater, den du vielleicht kennst oder vielleicht gar nicht kennst, auch dein Gottesbild mit beeinflusst. Ne? Erzähle euch mal so drei ganz kurze Geschichten. Ich habe einen Schulfreund gehabt, ich nenne den mal Fritz. Von euch heißt keiner Fritz und da gibt es auch keine Verwechslung. Fritz hatte einen Vater, als er 16 Jahre alt war, hat er sich das Leben genommen. Nicht der Fritz, sondern der Vater. Und die ersten Tage, als er dann so wieder in die Schule kam und neben mir saß, war er fix und fertig mit der Welt, weil er das einfach nicht verstanden hat. Und das einzige Bild von Vater, was der Junge dann irgendwo für den Rest seines Lebens mitgenommen hat, Vater ist diese Figur, die mich einfach im Stich gelassen hat, der abgehauen ist, der mich allein gelassen hat. Wenn so jemand beten soll, Vater unser im Himmel, hat er ein Problem, kann er verstehen, oder? Dann gibt es einen anderen Typen. Ich nenne mal Paul. Paul hat einen Vater gehabt oder hat ihn noch. Und Paul ist ein Typ, ja, der sich immer anstrengen muss, bei seinem Vater alles richtig zu machen. Und immer dann, wenn irgendwas nicht richtig läuft, erwartet er Strafe, weil sein Vater ist nur dann ruhig, wenn er hundertprozentig das erfüllt, was der Vater von ihm erwartet. So, wenn das ein Gottesbild prägt und der so ein Typ betet, Vater unser im Himmel, was meint ihr wohl, was das für ein Bild ist? Aber jetzt noch die dritte, die krasseste Geschichte hinten raus. Da ist ein Mädchen und ich erspare euch jetzt irgendwelchen Namen, sonst gibt es nur Belustigung. Aber das ist jetzt also auch eine reale Geschichte. Ein Mädchen in einer Gemeinde mit 16 Jahren hat einen Fehler gemacht und wurde schwanger. Und sie kam damit in ihre Familie. Und das Einzige, was der Vater gemacht hat, war, sie in den Arm zu nehmen und zu ihr zu sagen, hey, wir schaffen das. Das, was der Vater von diesem Mädel dann gemacht hat, ist, er hat dann gesehen, dass sie aus ihrer Mietwohnung rauskam und hat ein Haus gekauft, weil er wollte nicht, dass seine Tochter von zu Hause auszieht. Und dann hat der Vater angefangen, jede Menge Überstunden zu machen, weil er gesagt hat, hey, wir müssen irgendwie die Grundausstattung und mit der Knete irgendwie auf die Reihe kriegen, damit dieser Neuankömmling auf dieser Erde das hat, was er braucht. Und das, was er seiner Tochter nie gemacht hat, war auch nur einen einzigen Vorwurf. Den hat sie sich von ganz alleine gemacht, weil sie wusste, hey, hier habe ich einen Fehler gemacht. Seid ihr mit dabei? Ist aber bei den Mädchen sind dann hinterher noch andere Sachen schiefgegangen. Die war dann in einer Gemeinde drin und dann ist von dieser Gemeinde verlangt worden, dass sie öffentlich Buße tut für das, was sie falsch gemacht hat. Das jetzt mal an alle die irgendwo vielleicht auch in Gemeinde integriert sind. Wenn du mit Gemeinde noch nicht so viel zu tun hast, hey, dann lass den Part einfach weg. Aber ich fand das echt krass. Und letzten Endes ist sie aus der Gemeinde hinterher rausgegangen, weil sie so enttäuscht war von Gemeinde. Übrigens, ihr Vater, der sich so verhalten hat, wie ich das gerade geschildert habe, der war kein Christ. Wenn sie aber über das Bild Vater nachdenkt, war sie von allen geschilderten Fällen am nächsten dran. Oder? So, wenn wir also über solche Dinge reden wie Vater unser im Himmel, dann ist es irgendwie so ein Ding, ja, wir kommen nicht drumherum, dass Menschen und menschliche Bilder in uns unser Gottesbild prägen. Und das, was wir jetzt irgendwie auch nicht zulassen dürfen, ist, dass Gott in irgendeiner Form eine Projektion wird oder das Ergebnis von einer Projektion wird, wie du denkst, wie Gott ist. Positiv oder negativ. Weißt du, ich habe auch schon in Predigten Leute sagen hören, hey, stell dir den positivsten Vater vor, den du dir irgendwie vorstellen kannst. So ist Gott. Nee, Leute, so ist das auch nicht. Weil Gott ist nicht ein Produkt deiner Fantasie, sondern den Gott, den ich kennengelernt habe, ist der Gott, der sich in der Bibel zeigt. Das ist der Gott, den ich kennenlernen durfte, dadurch, dass ich mich innerlich auf den Weg gemacht habe, um ihn kennenzulernen. Und das, was ich dir heute Abend hier sagen möchte, ist, du darfst Gott kennenlernen, wenn du dich auf den Weg machst, das zu wollen. Gott ist eine Person, Gott ist nicht irgendein Etwas oder ein Mysterium, irgendwie Gott ist auch nicht das Weltall oder Gott ist auch nicht irgendwie der Kosmos oder sonst irgendwas, sondern Gott ist eine Person und eine Person kann man kennenlernen. Und wenn wir jetzt eben gesungen haben miteinander, hey, ich möchte dich kennenlernen, Gott, dann nimmt er sowas echt ernst. Und ich möchte dir heute einfach so diese Frage stellen, willst du Gott wirklich so kennenlernen, wie er wirklich ist, wie er dir begegnet? So, und jetzt frage ich dich auch mal, wenn ich dieses Wort Vater in den Mund nehme, ist das für dich ein Zugang oder ist das für dich eine Blockade? Da muss man mal ehrlich sein. Wisst ihr, ich habe einen fantastischen Vater. Ich habe meinen Papa echt lieb. Mein Papa wird dieses Jahr 80. Er sitzt im Rollstuhl und ich habe lange irgendwie auch mit dem gehadert, wie mein Papa manchmal zu mir war. Aber als ich mich mal damit beschäftigt habe, was mein Papa für ein Typ als Vater selbst hatte, dann habe ich festgestellt, wenn ich meinen Großvater angeguckt habe, wie der mit meinem Vater umgegangen ist, dann muss ich einfach sagen, mein Vater hat an mir einen richtig guten Job gemacht. War der fehlerfrei? Nein. Übrigens, ich habe keine Kinder. Das ist ein Geschenk, was Pia und ich nicht bekommen haben. Und manches Mal muss man auch mit dem glücklich sein, irgendwie wie Gott manche Wege führt. Ich habe in meinem Leben auch von Gott als dem Vater nicht alles gekriegt, was ich haben wollte. Ja, kann passieren. Aber trotzdem kann ich glücklich sein mit dem, wie Gott zu mir ist und zu mir war. Und Tatsache ist, dass in Römer 8, Vers 15 steht, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Und wenn wir dieses Wort Abba hier mal angucken, das ist aramäisch und das steht für Papa. Wir haben einen Gott, zu dem wir Papa sagen dürfen und der will auch wirklich diese persönliche Beziehung zu uns haben. Und ich kann euch nur ermutigen, euch mal nach diesem Vater auszustrecken und nach diesem Gott euch auf den Weg zu machen, um mal zu sehen, um ihn neu kennenzulernen, vielleicht wie den du ihn noch nie gesehen hast, vielleicht auch deswegen, weil Menschen dein Bild von Gott geprägt haben. Manche Leute, die ich kennengelernt habe, manche Leute in Gemeinden haben mein Bild von Gott positiv beeinflusst, andere nicht so. Andere haben eher dafür gesorgt, dass es verschüttet wurde. Aber ganz klar ist, die Bibel redet eine deutliche Sprache und manchmal muss man ein bisschen näher hingucken. Wer von euch kennt das Gleichnis vom verlorenen Sohn? Wer wird sich nicht melden, egal was ich sage? Wisst ihr, ich möchte euch ganz gerne in so ganz kleinen Sätzen dieses Gleichnis vom verlorenen Sohn nochmal erzählen. Ich werde es nicht vorlesen. Da ist ein Typ, der geht zu seinem Vater und sagt, zahl mir das Erbe aus. Übrigens, ich weiß nicht, ob euch klar ist, was passiert oder was da passiert ist, wenn jemand in dieser Zeit, wo Jesus das erzählt hat, zu seinem Vater sagt, zahl mir das Erbe aus. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat gerade seinen Vater für tot erklärt. Der hat gerade gesagt, du existierst für mich nicht mehr. Wisst ihr, was ich als Vater gemacht hätte? Ich hätte gesagt, schön, dass du hier warst. Ich hätte ihn achtkantig rausgeschmissen. Und was macht der Vater? Der zahlt ihm das Erbe aus. Das ist für mich das erste Wunder, was hier eigentlich in diesem Ding da passiert. Ja? Und er nimmt sich die Kohle, haut ab und bringt es durch. Mit all dem, wo er Bock drauf hat, bis er nichts mehr hat und unten bei den Schweinen landet. Übrigens, wenn ein Jude sagt, der landet bei den Schweinen, dann ist das soziale unterste Sohle. Weiter runter geht nicht mehr. Und als er in diesem Nullpunkt unten angekommen ist, erinnert er sich und sagt, hey, jeder, der bei meinem Vater beschäftigt ist, geht es besser als mir. Und er geht zurück. Er trifft diese Entscheidung und sagt, ich gehe zurück zu meinem Vater. Und das ist erstmal eine Demutshandlung von dem Sohn, weil er dann sagt, okay, ich bin nicht mehr wert, seinen Sohn zu heißen, sondern ich will eingestellt werden als einer seiner Diener, als einer, der bei ihm arbeitet, nicht mehr und nicht weniger. Und dann kommt er zurück nach Hause und was macht der Vater? Der erkennt ihn von Weitem und da steht, er läuft ihm entgegen. Leute, das war bei den Juden ein absolutes No-Go. So, warum? Stellt euch mal so einen alten Juden vor. Wisst ihr, wie der angezogen war? Der hatte ein Gewand an, so rockmäßig bis unten auf die Füße. Willst du damit mal laufen? Weißt du, was da nach dem zweiten Schritt passiert? Dann trittst du vorne rein und dann bremst du mit der Nase. Das heißt also, wenn da steht, dass der Vater ihm entgegengelaufen ist, dann heißt das, der hat dieses Gewand genommen, hat das hochgehoben und ist dem entgegengelaufen. Jeder, der das gehört hat, hat gesagt, das ist ein absolutes No-Go für jeden erwachsenen Juden, weil damit entblößt er seine Beine. Das ist ein absolutes Unding. Und dem Vater ist das sowas von egal. Und er läuft ihm entgegen. Und dann lässt der Sohn da sein Sprüchchen ab und sagt, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Und der, ey, jetzt ist aber gut. Schuhe an die Füße bedeutet, ohne Schuhe liefen nur Sklaven. Er erhebt ihn erstmal wieder aus dem Stand, raus aus dem Sklaven, erstmal wieder Schuhe an die Füße. Und dann gibt er ihm den Ring an den Finger. Wisst ihr, was das heißt? Er setzt ihn erneut als Erben ein, obwohl er sein Erbe schon durchgebracht hat. Leute, so ist Gott. Jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich, wow. Und dann sagt er so, und jetzt feiern wir eine Fete. Ja, dann wird erstmal gegrillt, wird erstmal richtig einen losgemacht. Und dann wird gefeiert. Und wenn ich jedes Mal darüber nachdenke, dann weiß ich, hey, Gott ist so viel größer als alles das, was wir uns vorstellen können. Und das ist der echte Vater, der sich darüber freut, dass sein Sohn wieder da ist, weil er ihn total liebt. Er hat ihn schon geliebt, als er ihn hat ziehen lassen, weil sonst hätte er ihm das Erbe nicht ausbezahlt. Aber die Liebe ist immer noch da, als er zurückkommt. Hey, da gab es nicht erstmal eine Standpauke. Ey, ich hab's dir doch gesagt. Kam nicht vor. Hat gesagt, hey, schön, dass du wieder da bist. Und das ist auch die Art und Weise, wie ich Gott immer wieder erlebe. Das ist die Art und Weise, wie ich Gott immer wieder sehe, dass er mich immer dann wieder annimmt, auch dann, wenn ich es absolut nicht verdient habe. Leute, Liebe von Gott ist niemals konditioniert, bedeutet an irgendwelche Bedingungen geknüpft. Ich habe in meinem Leben lange, lange Zeit Liebe immer mit Bedingungen verknüpft gesehen, dass ich gedacht habe, und das ist auch das, was ich in Gemeinde über lange Zeit gelernt und gehört habe, hey Gott, ich hab dich lieb, solange du gerade ausläufst. Vergiss es, Gott liebt dich einfach deswegen, weil du da bist. Und du musst nichts, aber wirklich gar nichts dafür tun. Und als ich das verstanden habe, hat sich mein Leben geändert. In 1. Johannes 4, Vers 16 steht, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das heißt, diese Liebesbeziehung zu Gott selber ist daran geknüpft, weil er selber Gott Liebe ist. Und das ist etwas, was dein ganzes Leben das Potenzial hat, alles auf den Kopf zu drehen. Weil du nichts dafür tun musst. Jesus hat mich noch nie weggeschickt. Jesus hat mir noch nie Vorwürfe gemacht. Und Jesus war immer derjenige, der für mich da ist. Und jetzt rede ich mal zu denen, heute Abend, die sagen, ey Uwe, hör auf, über Vater zu reden. Ich kriege gerade die Krise. Kenne ich. Für mich gab es eine lange, lange Zeit den Zugang zu Gott nicht über den Vater, sondern nur über den Freund. Übrigens, Jesus ist derjenige, der seine Jünger, die ihm nachgefolgt sind, die er Freunde genannt hat. Und vielleicht brauchst du auch diesen Zugang über den Freund. Übrigens ist das nicht ein Ding aus dem Neuen Testament, sondern im Alten Testament steht schon in Jakobus 2, 23. Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott, das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet und er wurde ein Freund Gottes genannt. Jesus wird in Matthäus 11, 19 ein Freund der Zöllner und Sünder genannt. Das heißt also, Jesus ist auf alle die zugegangen, die in der Gesellschaft eigentlich nichts wert waren. Und damit sind wir heute in allerbester Gesellschaft. Denn ich glaube, wir sind nicht die Cracks, oder? Hey, ich habe immer versucht, zu den Coolen zu gehören. Ich habe immer versucht, irgendwie was darzustellen. Ich habe immer dazugehören wollen, wenn es darum ging, irgendwie vorne zu stehen. Soll ich euch mal was sagen? In den allermeisten Fällen ist es mir nicht geglückt. Ganz im Gegenteil, ich habe eine ganze Menge Sachen gemacht, wo ich mich hinterher nur für entschuldigen konnte. In der letzten Woche hat mich jemand angeschrieben und hat gesagt, hey, erinnerst du dich doch an mich? Wir haben dieses Jahr 35 Jahre, dass wir aus der Schule raus sind. Wie wär's mal mit einem Klassentreffen? Und ich habe mich gefragt, willst du das wirklich? Wisst ihr wieso? Das letzte Klassentreffen war nach 10 Jahren Schulschluss und ich und meine Frau haben das organisiert. Pia und ich waren übrigens in einer Klasse, wir kennen uns jetzt über 40 Jahre. Ja. Und wir haben dieses Klassentreffen organisiert und das habe ich nur aus einem einzigen Grund gemacht. Ich habe diese ganzen Klassenkameraden nochmal zusammengetrommelt. Das war so kurz davor, dass ich eingestiegen bin in meine pastorale Ausbildung, weil ich die alle nochmal um Verzeihung bitten wollte, damit ich den Rücken frei habe. Ich habe andere für mich gezwungen, die Hausaufgaben zu machen. Heute, da bin ich nicht stolz drauf. Sondern ganz im Gegenteil, 10 Jahre danach muss ich mich dafür entschuldigen. Anderen Gewalt anzudrohen und irgendwie meinen, zu den Harten zu gehören, hat mein Leben nicht weitergebracht. Es hat mich ins Abseits geschossen. Und in dem Moment, als die Liebe Gottes in mein Herz reingekommen ist, habe ich verstanden, ich muss was ändern. Du kommst mit Liebe immer weiter als mit Druck. Du kommst mit Liebe immer weiter als mit Hass. Du kommst mit Liebe immer weiter als mit allem anderen, was du dir vorstellen kannst, weil nur Liebe bringt dich Gott näher, weil er selbst Liebe ist. Alles andere hat in deinem Leben keinen Sinn und keinen Bestand. Deswegen bin ich heute hier, weil ich euch das erzählen möchte. Weißt du, manche Situationen in meinem Leben wünschte ich, ich könnte sie nochmal zurückdrehen. Ihr habt so manche Wege noch vor euch, die ich schon gelaufen bin. Und ich werde jetzt so langsam zum Punkt kommen, weil ich merke, dass ich sonst hemmungslos überziehe. Aber eins möchte ich dir sagen, wenn du heute Abend die Entscheidung triffst und sagst, hey, ich will diesen Gott nochmal neu kennenlernen, dann darfst du dich auf den Weg machen und ich darf dir versprechen, er wird und er will sich von dir finden lassen, wie er wirklich ist. Das verspricht er dir. Ja, weil das sein Wort sehr, sehr deutlich sagt. In Matthäus 7, Vers 7, jetzt suche ich die Stelle nochmal richtig, da ist er. Da steht, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt und wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Da steht nicht, ja, wenn du dich gut genug anstellst oder wenn du dich genug anstrengst, sondern hier steht, wer sucht, der wird. Und ich verspreche dir, wenn du heute Abend auf diese Frage antwortest, auch im Gebet und sagst, Gott, ich will dich kennenlernen, mach dich auf was gefasst. Gott nimmt sowas ernst. Es gibt ein Gebet, was ich mal gebetet habe, da schimpft mich meine Frau heute noch für aus. Ich habe irgendwann so angefangen, auch meinen Weg aus dem normalen Berufsleben raus, dann eben auch als Berufsfrommer zu führen. Und ich habe Gott ein Gebet hingelegt und habe gesagt, Herr, bitte nicht langweilig. Und meine Frau sagte heute, sag mal, kannst du das mal zurücknehmen? Ein bisschen Langeweile zwischendurch wäre man nicht so schlecht. Aber ich kann dir versprechen, ein Leben als Kind Gottes und ein Leben als Christ ist niemals langweilig. Weil Gott hat immer einen Weg, der für dich passend ist, den du gehen kannst und auch nur deine Füße gehen können. Der ist nicht für deinen Nachbarn und du musst auch nicht so werden wie deine Eltern. Wisst ihr, das war für mich der größte Befreiungsschlag überhaupt, weil ich habe das Christsein meiner Eltern gesehen. Ich habe gesehen, wie die ihren Glauben gelebt haben. Vieles davon war gut, aber zwischendurch habe ich gedacht, aber doch bitte nicht so. Gott hat gesagt, du musst auch nicht so, ich habe mit dir einen eigenen Weg. Hat er mit dir auch. Der Frömmigkeitsstil von jemand anders muss nicht dein Frömmigkeitsstil sein. Gott weiß, wie er mit dir umgehen muss. Wisst ihr, jeder Vater, den ich kennengelernt habe und der mehr als ein Kind hat, der weiß, dass er mit seinen Kindern unterschiedlich umgehen muss, weil jeder einen eigenen Charakter hat. Ich habe eine 5 Jahre ältere Schwester und meine Eltern sind mit meiner Schwester vollkommen anders umgegangen als mit mir. War ein Glück. Ja, weil wenn man meine Schwester und mich nebeneinander sieht, man hält uns nicht für Geschwister und auch vom Charakter her sind wir so unterschiedlich und Gott weiß genau, wie er mit dir umgehen muss. Glaubst du das? Möchtest du noch mal einmal für, gebt ihr mir noch 3 Minuten? Möchtest du an 2 Stellen irgendwie noch ein bisschen persönlicher machen? Ich habe gerade schon so ein bisschen von mir erzählt und wie gesagt, ich bin in einer Gemeinde groß geworden. Ich habe irgendwie alles das, was so in der Bibel steht, einfach mit der Muttermilch aufgesogen. Aber es gab einen Punkt in meinem Leben und da waren meine Frau und ich schon eine Weile verheiratet. Ich war 24. Da hat meine Frau zu mir gesagt, Uwe, das hast du dir alles nett vorgestellt, aber das ist nicht meins, und hat ihre Sachen gepackt und ist erstmal wieder zurück zu ihren Eltern und hat gesagt, das war's mit Ehe. Hat gesagt, da habe ich keinen Bock drauf. 6 Wochen drauf starb meine Mutter bei einem Hilfstransport nach Albanien. Der LKW von meinen Eltern hat sich überschlagen, meine Mutter starb und mein Vater landete im Krankenhaus. Und ich habe gebetet wie ein Weltmeister. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, weil 2 von den wichtigsten Menschen meines Lebens auf einmal nicht mehr da waren. Und ich habe mit Gott gehadert. Dann habe ich gesagt, Herr, ich habe doch alles getan, was du von mir wolltest. Ich habe doch alles getan, was in meiner Macht stand, um ein Leben zu führen, was dir gefällt. Und jetzt sowas? Ich habe gedacht, das hätte ich einfach nicht verdient, weil ich habe doch alles getan. In den folgenden paar Wochen habe ich ein Wunder nach dem anderen erlebt. Das würde heute Abend jetzt einfach den Rahmen sprengen, euch das alles bis ins Detail zu erzählen. Das mache ich jetzt nicht. Aber Gott hat sowohl meine Ehe wiederhergestellt, sodass wir dieses Jahr, wie gesagt, schon mehr als alles, was ich jemals für möglich gehalten hätte, an Jahren verheiratet sind. Und Gott hat auch so eine Menge Wunder getan. Und als so diese Phase des, und diese Heilung auch wieder vorbei war, eine Sache erzähle ich euch noch. Es gab einen Punkt in einem Gottesdienst, da kam eine Frau auf mich zu. Und die kam nicht alleine, die brachte direkt jemanden mit, weil sie nicht alleine mit mir reden wollte als Frau, weil sie irgendwie meinte, irgendwie der Typ ist mir irgendwie suspekt, irgendwie den spreche ich alleine an. Und dann brachte sie mir ein Bild und sagte, Uwe, ich sehe dann, also sie wusste meinen Namen nicht, sie fragte dann erstmal nach meinem Namen und dann sagte sie, du, ich sehe dein Leben, das ist wie eine Blumenvase, die man auf dem Marmorboden kaputtgeschmissen hat. Die Scherben sind verteilt, einfach über Quadratmeter. Und dann habe ich da gestanden und habe gedacht, jo, passt. Genauso fühle ich mich gerade. Und dann sagt sie, Gott sagt dir, ich setze das wieder zusammen und es wird größer und schöner als vorher. Und mit dem, was ich gerade auch erlebt habe, dass Gott meine Ehe wiederhergestellt hatte, dass meine Frau auch gesagt hat, hey, ich will wieder mit dir zusammen sein, komm, wir versuchen es nochmal. Und dieser Zusage von Gott, dann habe ich festgestellt, nein, es liegt nicht an mir, ob ich alles richtig mache, dass Gott mich liebt, sondern Gott liebt mich einfach so. Und an dieser Stelle habe ich gesagt, es gibt einen Gott, den ich noch nicht kenne. Es gibt einen Gott, der bedingungslos für mich ist, egal ob ich es auf die Reihe gekriegt habe oder nicht. Und dann hat sich für mich alles verändert. Und dann habe ich die Bibel nochmal neu in die Hand genommen und ich habe mir das Neue Testament genommen, gerade mal die 4 Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und ich habe mir das Leben von Jesus angeguckt und weil da drin steht, unter anderem ja auch, dass Jesus zum Jakobus sagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ich was über Gott lernen will, dann muss ich in die Evangelien reingucken. Und dann habe ich angefangen, die Bibel nochmal neu zu lesen mit dieser Brille. Da ist ein Gott, der mich wirklich liebt. Ich kann dich nur dazu ermutigen, genau das mal zu tun. Nimm dir mal die Bibel, guck dir Jesus das Leben an und dann wirst du feststellen, wie der Vater wirklich ist. Und es wird dein Leben verändern. Und ich möchte euch jetzt so mal 4 Fragen einfach so mal hier jetzt in die Runde stellen, wo ihr auch gleich ein bisschen drüber reflektieren dürft. Die erste ist, hey, wie ist Gott dir denn bisher persönlich begegnet? Gibt es Momente, wo du wirklich eine Berührung und eine Begegnung mit Gott hattest? Wenn nicht, darfst du dich heute Abend danach ausstrecken. Die 2. Frage, die ich einfach so mal in eure Runde stellen möchte, ist, glaubst du, dass es sich lohnt, ihn besser und persönlicher kennenzulernen? Und was willst du als nächstes dafür tun? Und die letzte, was glaubst du, denkt Gott über dich, wenn er dich anguckt? Mal ehrlich. Ich habe für mich lange Zeit geglaubt, dass Gott gesagt hat, hey, ich liebe alle Menschen. Und weil er sich daran gebunden hat, liebt er auch alle Menschen, also mich auch, weil er ja muss, hat er ja gesagt. Aber wenn er eine Wahl hätte, würde er es nicht tun. Das war die Lüge, die ich über lange Zeit für mich geglaubt habe. Glaub so einen Scheiß nicht. Ups. Sondern glaubt man, dass Jesus dich wirklich will. Wollen wir mal zusammen beten? Jesus, ich danke dir für diesen Abend. Und ich danke dir, Herr, für deinen guten Heiligen Geist, mit dem du jetzt hier bist und mit dem du heute Abend wirkst. Jesus, und ich danke dir dafür, dass du in das Leben von Einzelnen hier heute Abend reingesprochen hast. Und ich bitte dich, Herr, stell du dich jeder einzelnen Person nochmal selbst so vor Augen, wie du wirklich bist. Danke, Herr, dass du heute Abend deine Liebe neu in Herzen und in Gedanken und in Empfindungen einfach nochmal neu ausgießt, Jesus, vielleicht wie noch nie zuvor. Vater, danke dafür, dass du heute Abend hier Bilder von dir in Einzelnen heilst, wiederherstellst, neu machst. Wie auch immer, Herr. Jesus, ich danke dir dafür, dass du heute Abend, da wo Vaterbilder verschüttet sind, heute Abend einfach jemandem hier neu als Freund begegnest und einfach so in diese bedingungslose Freundschaft mit dir hineinnimmst, Herr, bis ein Vaterbild auch wieder heilen kann. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du das einfach tust, weil du so bist. So bitte ich dich, Herr, komm, tu du dein Werk, tu du Wunder hier heute Abend in dem Leben von Einzelnen. Halleluja. Amen.